jung und naiv sind eigentlich die genau richtigen Voraussetzungen, um was total Verrücktes zu machen.
Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich komme mit. Und da habe ich den nächsten Tag gekündigt.
Und wir wollen, dass die Blinden eine Stimme kriegen in der Welt.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. In der heutigen Episode soll alles um Lösungen gehen. Und deswegen habe ich mir die Gründerin und den Gründer von Kantari eingeladen. Kantari finde ich deswegen eine spannende Organisation und bin gespannt, was sie mir erzählen wollen in der Episode, weil sie sogenannte Changemaker unterstützen, also Leute, die die Welt zum Positiven wandeln wollen. Dafür haben sie meistens sehr spannende Lösungsansätze mitgebracht, interessante Projekte gegründet und ihre Erfahrung, die basiert meistens tatsächlich auf eigenen schweren Schicksalsschlägen oder eben Dingen, die sie im Leben auch erlebt haben. Das macht es so wertvoll für ihre Gemeinschaft. Und das Besondere ist, dass die Menschen aus Asien, Afrika, Lateinamerika kommen, aber trotzdem Kantari auf Augenhöhe arbeitet und eben genau nur die unterstützt, die auch wirklich wissen, was ihre eigene Gemeinschaft, die eigenen Leute brauchen. Heute soll es aber nicht nur darum gehen, wie das Changemaker-Programm funktioniert, sondern auch die Gründungsgeschichte soll besonders im Vordergrund stehen. Das ist eine sehr, sehr außergewöhnliche und wer könnte die besser erzählen als die Gründerin Sabrie und der Gründer Paul selbst. Schön, dass ihr beiden da seid.
Hallo. Hi, ihr seid ja normalerweise gar nicht in Deutschland die meiste Zeit, wenn ich das richtig verstehe, sondern wo,
Sabrie? In Südindien, also ganz an der Südspitze oder Südwestspitze Indiens in Kerala und da auch wieder im Süden von Kerala.
Okay, und wie ist es dazu gekommen, dass ihr eigentlich nicht mehr in Deutschland, beziehungsweise Paul bei dir in den Niederlanden wohnt, sondern dass ihr jetzt mehr oder minder, ja, nicht euren Wohnsitz, aber den Hauptteil eures Lebens in Kerala wohnt.
Willst du die kurze Geschichte oder die lange Geschichte haben?
Wir sind ja Podcast, wir haben Zeit.
Okay, gut. Also im Prinzip hat das schon sehr, sehr früh bei mir angefangen. Wir haben uns ganz durch Zufall später kennengelernt, aber ich hatte schon sehr, sehr lange geplant. Also ich würde sagen, so ab meinem 16., 17. Lebensjahr war mir ganz klar, ich will irgendwann mal nach Tibet gehen und da ein Projekt auf die Beine stellen. Dazu muss ich aber sagen, ich bin da schon blind gewesen. Also ich bin ja spät erblindet, ich bin mit 12 Jahren erblindet und war damals an einer Blindenschule in Marburg in der Nähe von Frankfurt. Und als ich damals gesagt habe, also Tibet ist so meine Zukunft und ich möchte ein abenteuerliches Leben, ich möchte durch Tibet reiten, ich war pferdebesessen und wollte Wildwasser fahren und wollte irgendwas Sinnvolles auf die Beine stellen. Und meine Lehrer an der Schule, die fanden das super. Sie fanden das total gut, dass mal jemand mit einer neuen Idee um die Ecke kam. Und damals habe ich dann richtig schon Tibetisch gelernt. Oder sagen wir mal so, die Schrift habe ich gelernt. Ich habe dazu ein Optakon benutzt. Das ist so ein kleines Gerät, was mir die Schriftzeichen auf den Finger, auf den Zeigefinger der linken Hand projiziert. Und dann dazu habe ich dann später eine Brailleschrift entwickelt, um überhaupt das Ganze in Brailleschrift auch noch mal lesen zu können oder schreiben und lesen zu können.
Das heißt, es gab keine Brailleschrift für Tibetisch damals und die hast du dir dann überlegt.
Genau. Und die haben ein sehr rhythmisches Buchstabiersystem. Kann ich vielleicht mal vormachen. Das geht so. Und in dieser Weise habe ich die Schrift, dieses Brailleschriftsystem habe ich so konzipiert, dass man ohne Probleme mit einer Brailleschrift-Schreibmaschine, damals gab es eben noch keine Computer, ganz normal mit tippen kann. Also in der gleichen Geschwindigkeit mit tippen kann. Und das hat mir dann die Türen geöffnet. Also Leute haben das gesehen und die haben natürlich gesehen, wie schnell ich da meine tibetische Schrift schreibe und sehr viel schneller eigentlich als die Sehenden. Und ich habe die Schrift so konzipiert, dass man später natürlich auch mit einem Computer das Ganze übertragen kann. Und das war damals schon eine kleine Mini-Erfindung, die Leute sehr nachdenklich oder auch angeregt hat und mir gesagt hat, hey, sowas gibt's noch nicht in Tibet, warum gehst du nicht hin und stellst den Leuten das vor? Und das habe ich dann gemacht.
Das muss ich aber mal ganz kurz fragen, das finde ich einen sehr, sehr speziellen Weg natürlich, ein sehr spezifisches Interesse auch erstmal. Wie kam es denn überhaupt zu Tibet? Ich habe gehört, dass du ich weiß nicht, ob es Tibetologie war, aber du hast auf jeden Fall dich beschäftigt, auch kulturell wissenschaftlich quasi mit Asien erstmal, oder?
Ja, ich habe Zentralasienwissenschaft studiert, aber natürlich mit Schwerpunkt Tibetologie und Mongolistik. Aber Tibetologie war für mich schon das interessantere Gebiet.
An dieser Stelle eine ganz kurze Unterbrechung, denn wir möchten Danke sagen an die Bürgerwerke, die die heutige Folge möglich gemacht haben. Die Bürgerwerke, die möchten 100% erneuerbare Energien komplett aus BürgerInnenhand und haben uns für die heutige Folge eine kleine Botschaft mitgebracht.
Hallo, ich bin Sarah von den Bürgerwerken und ich möchte dir heute unseren Rundbrief ans Herz legen. Gerade in diesen politisch aufwühlenden Zeiten tut es gut, mutmachende Geschichten zu hören. Genau die gibt's in unserem Rundbrief. Und gerade jetzt lohnt sich das Abo noch mehr, denn für jedes neue Abo spenden wir aktuell 1 Euro an Energiegenossenschaften. Alle Infos gibt's auf bürgerwerke.de/Weltaufgang.
Und ihr habt euch ja übers Reisen, da kommst du, Paul, dann quasi ins Spiel auch überhaupt kennengelernt, ne? Nämlich deine große Tibet-Liebe, wenn ich das richtig gelesen habe, hat dann dazu geführt, dass ihr euch dann beim Backpacken in Tibet kennengelernt habt. Ist das korrekt?
Ja.
Das ist korrekt. Also ich war in 97, bin ich aus Holland, also sehr tief gelegenes Holland, bin ich auf dem Berg, also der Gipfel der Welt gegangen, also nach Tibet. Und die erste Person, die ich da kennengelernt habe, war Saruya. Also und sie, ich habe dann erst gefragt, bist du hier für Sightseeing? Dann hat sie gesagt, nein. Ja, und dann haben wir uns irgendwie so ein bisschen verstanden und hat Saruya erzählt, was sie gemacht hat. Da hatte ich schon Interesse, da mitzumachen. Also sie hat gesagt, ich würde hier eine Schule aufbauen. Dann haben sie gesagt, ruf mich an, wenn es soweit ist, und dann machen wir das zusammen.
Das heißt, also Sabrina, du wolltest dann eine Blindenschule eröffnen in Tibet, weil dich diese Vorurteile gestört haben gegenüber blinden Menschen?
Ja, also ich wusste natürlich, es gibt keine Blindenschrift, und dann wusste ich natürlich, oder dann habe ich mir vorstellen können, dass es auch keine Blinden gibt, die in irgendeine Schule gehen. Und das wollte ich natürlich herausfinden, und deswegen bin ich dann nach Tibet gegangen, habe eigentlich für meine Magisterarbeit auch Texte gesammelt, und ja, und dann bin ich durch Tibet gereist, auch zu Pferd gereist.
Erzähl mal vielleicht noch ganz kurz auch vor, wie hat das denn überhaupt mit dem Reiten dann funktioniert? Also hast du dann quasi einfach gefragt, ob sie dir helfen, dann irgendwie, hast du dann einen Begleiter dabei gehabt oder wie war das konkret?
Ja, bei der großen Reise hatte ich Begleiter dabei. Da hatte ich Tibeter dabei und auch eine Israelin, die kam auch noch mit, weil die das ganz spannend fand. Und da habe ich wirklich, da sind wir mit mehreren Tibetern durch diese Dörfer geritten und haben dann blinde Kinder gesucht und gefunden auch. Ja, ja. Ja, mit dem Reiten, das funktioniert natürlich ziemlich leicht. Also wenn man reiten kann, dann kann man sich gut auf ein Pferd verlassen, weil das Pferd kann ja sehen und wird auch nicht so ohne weiteres in irgendeinen Abgrund springen. Also von daher, das war jetzt nicht das Schwierige.
Ich habe mir so vorgestellt, wie das war, dass die Leute reagiert haben, dann die dann als Begleiter quasi anheuern wolltest oder überzeugen wolltest, als du gesagt hast, so, ich würde jetzt hier gerne reiten.
Nee, die waren überhaupt nicht. Die waren gar nicht konsterniert oder die waren überhaupt nicht, die waren eher sehr bereitwillig, mir da unter die Arme zu greifen. Und die haben gesagt, Mensch, also sowas gibt es noch nicht, es gibt keine Blindenschule. Also jetzt machen wir mal was. Die eine, die hat auch für Médecins Sans Frontières gearbeitet und ja, und dann sind wir eben los, ne? Dann haben wir uns eine Route ausgesucht, wo es angeblich viele blinde Kinder geben sollte, und die haben wir zum Teil auch dann gefunden. Aber was wir dann auch entdeckt haben, war dann in dem Moment auch nicht so schön. Also es gab einfach sehr, sehr viele Familien, die sich überhaupt nicht vorstellen konnten, was ein blindes Kind tun kann und was es nicht tun kann. Und es gab viele Vorurteile Blinden gegenüber. Wir haben Kinder gesehen, die waren 4, 5 Jahre alt und die konnten noch nicht mal laufen, weil die Eltern es ans Bett gefesselt haben und dann auf die Weiden gegangen sind und ihre Yaks gehütet haben. Und das muss man denen gar nicht vorwerfen. Sie wussten es einfach nicht besser. Und,
ist das denn in Tibet auch so? Also ich kenne das aus anderen Ländern der Welt, dass es auch sehr, sehr viele so Aberglaube gibt, viel Mythen gibt, ja, darüber, warum Blindheit überhaupt existiert?
Absolut, absolut. Also es gibt ganz klar, wurde ganz klar gemacht, also Blindheit ist eine Strafe. Und es ist eine Strafe für irgendetwas, was man im vergangenen Leben getan hat. Oder es gab Menschen, die gedacht haben, ihre blinden Kinder sind besessen. Also besonders, wenn sie gar nicht so blind gewirkt haben. Also wenn die zum Beispiel fröhlich durch die Gegend gelaufen sind, dann hieß es gleich, nein, diese Kinder sind besessen und da dürfte man jetzt nicht das und die Blindheit sei auch übertragbar auf andere und solche Geschichten. Das habe ich in Tibet erlebt, habe ich später auch in Indien erlebt. Gibt es auch viele Aberglauben in afrikanischen Ländern, was sehr, sehr traurig ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das gibt es ja auch hier in irgendwelchen Dörfern noch, dass Menschen manchmal glauben, dass Blindheit irgendwie einen schlechten Einfluss auf andere Menschen hat. Leider ist es so.
Und Paul, du hast Sansabri in dem Stadion kennengelernt, wo sie gerade durch Tibet reiste oder gereist ist und auch blinde Kinder gesucht hat. Das hat sie dir dann erzählt oder wie war das?
Ja, so haben wir das alles erzählt und dann haben wir uns irgendwie aus dem Auge verloren. Ich hatte ihre Adresse nicht, die habe ich dann später durch Zufall irgendwie doch bekommen. Und Sabri ist dann erstmal zur chinesischen Regierung gegangen, also lokal, hat gesagt, ich möchte hier eine Blindenschule aufbauen. Die haben die erste Frage gestellt, wer zahlt? Dann hat Sabri gesagt, ja, wenn ihr mich wollt, dann gebt mir mal ein Papier, dann zahle ich. Und innerhalb von 10 Minuten hat sie dann eine Genehmigung bekommen mit rotem Stempel drauf, zur deutschen Regierung gegangen, sagt, guck, ich habe jetzt die Papiere, jetzt brauche ich Geld. Und das hat auch geklappt. Und dann hat sie mich irgendwann angerufen. Ich habe gesagt, ruf mich an, dann machen wir das zusammen. Und das war in Mai 1998. Und ich war in der Arbeit. Und da hat sie gesagt, ja, nächste Woche geht's los, ich gehe zurück nach Tibet. Und ich habe erstmal nichts gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, brauchst nicht weinen, so gut kennen wir uns auch wieder nicht. Oh, okay. Kannst mich zumindest mal Glück wünschen oder Erfolg wünschen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich komme mit. Und dann habe ich am nächsten Tag gekündigt.
Was hast du damals gemacht?
Ich war bei Center Parks. Ich habe also viele Leute sagen immer, oh, der hat gekündigt, der Arme. Aber den Job, den ich hatte, ich hatte 22.000 Beschwerden in einem Jahr. Ich war Service-Koordinator und habe ich alle Beschwerden vom ganzen Park auf meinem Büro bekommen. Also ich war eigentlich gar nicht so ungünstig, zu sagen, okay, ich komme mit. Und 5 Tage später saßen wir im Flieger und sind wir nach Tibet zurückgekehrt.
Wahnsinn. Und dann beginnt jetzt eigentlich die Gründungsgeschichte von Kantari auch, wenn ich das richtig verstehe. Erzähl uns doch mal ein bisschen, Sabri, wie ging es dann eigentlich weiter erstmal mit der Blindenschule?
Ja, also zunächst einmal haben wir natürlich verschiedene Projekte auf die Beine gestellt. Und obwohl sehr viele Menschen nicht an uns geglaubt haben und immer wieder gesagt haben, Leute, bleibt mal auf dem Teppich, das könnt ihr nicht. Interessanterweise sind auch die Deutschen sehr, sehr gut da drin, so Träume im Keim zu ersticken zu wollen. Und wir sind also sehr, sehr oft vor diese Schranken gesetzt worden und nee, so geht das nicht und ihr habt keine Erfahrung, ihr seid naiv. Und es stimmt. Ihr seid zu jung, genau, das war auch immer. Und es stimmt, wir waren jung, wir waren naiv und ich sage immer wieder, jung und naiv sind eigentlich die genau richtigen Voraussetzungen, um was total Verrücktes zu machen und das Verrückte auch durchzusetzen. Und ich denke, wenn wir ein bisschen mehr gewusst hätten, was da auf uns käme, hätten wir es wahrscheinlich nicht angefangen. Nämlich die Schwierigkeiten, die waren enorm. Also man muss ja sich vorstellen, wir sind da erstmal geografisch. Es ist wahnsinnig kalt im Winter. Wir hatten minus 20 in Lhasa zum Teil. Wir hatten minus 40 in Shigatse. Wir haben ja später eine Farm aufgebaut für blinde Erwachsene. Also nicht nur eine Schule, sondern auch ein Trainingszentrum. Wir waren auch zum Teil sehr isoliert. Also es gibt da nicht viele Ausländer jetzt noch viel weniger. Aber damals waren wir 36 vielleicht. Ausländer in ganz Tibet. Und man muss sich ja mal überlegen, Tibet ist riesig. Ne? Das ist also die Region, die ist so groß wie von Oslo nach Madrid. Also das hat so eine Ausweitung. Und und dann dazu natürlich die ständige Kontrolle. Man hat uns natürlich nicht unbedingt oder man war sich jetzt nicht so sicher, was wollten wir denn da? Sind wir jetzt politisch interessiert oder wir haben ja immer gesagt, nee, wir sind blindenpolitisch interessiert und wir wollen, dass die Blinden eine Stimme kriegen in der Welt. Und das hat man uns schon abgenommen und trotzdem wollte man sehr gut zusehen, was wir denn da taten. Also wir hatten in einer kleinen Schule in Lhasa 16 Kameras.
Was hat euch denn dann eigentlich motiviert, dabei zu bleiben? Weil man hätte ja auch sagen können, zum Beispiel, wir machen erstmal, du hast ja auch eingangs gesagt, Stereotype gegen blinde Menschen gibt es ja nicht nur in Tibet, aber da waren sie natürlich besonders stark ausgeprägt, so wie du es erlebt hast. Aber was hat euch dann sozusagen motiviert, weiterzumachen, trotz dieser ganzen Probleme, die dann erstmal aufkamen, Repressionen, Herausforderungen?
Unsere Schüler, unsere Kinder, ja, das waren unsere Kinder. Wir hatten ja selbst haben ja keine Kinder, aber wir haben denen was irgendwie Hoffnung gegeben und wir konnten da nicht einfach aufgeben. Also die ersten sechs, wir wurden ja am Anfang auch nochmal rausgeschmissen. Also da waren wir in Kathmandu, wussten noch nicht, ob wir noch zurückkommen. Es waren sehr viele Unsicherheiten, aber das hat uns auf die Beine gehalten und letztendlich war das auch genau richtig. Wir haben die Schwierigkeiten ja, wir waren 19 Jahre da insgesamt, bis 2017. Aber am Anfang wussten wir schon, irgendwann müssen wir raus. Und dann haben wir uns überlegt, was wäre der nächste logische Schritt. Und da haben wir gesehen, unsere Kollegen, ne, in der Schule, die müssten eigentlich dann das Ganze übernehmen. Die Farm, die Schule, die Breiebuchdruckerei und so weiter. Und dann haben wir uns überlegt, die brauchen erstmal eine Ausbildung irgendwo in einem Leadership Center. Ne? Und dann haben wir weltweit gesucht, haben wir das eigentlich nicht gefunden, was praktisch ist. Und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir das selber. Und so ist eigentlich Kantari entstanden.
Ich würde euch wahnsinnig gerne mit euch vor allem jetzt mal dann im Einzelnen darüber sprechen, was Kantari heute macht. Ich finde diese Gründungsgeschichte, die ist sehr, sehr außergewöhnlich auf jeden Fall. Die ist ein bisschen verrückt. Ich habe da auch noch so ein paar kritische Rückfragen sogar noch zu. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Pause und machen uns einen Tee, oder?
Ja, alles klar. Oh, ja.
Grab your cup and saucer. It's time for tea.
Wir haben uns jetzt eine Tasse Tee gemacht und mich würde interessieren, aus welcher Tasse trinkt ihr euren Tee?
Also ich trinke am liebsten aus unsere Brei ohne Grenzen Tassen.
Brei ohne Grenzen?
Ja, das ist unsere Organisation in Tibet und wir haben die mal, also 100 Tassen geschenkt bekommen, auch zum Verkaufen als Produkt, dass man Gelder reinbringen kann. Die sind gesponsert worden und da steht das Logo von Brei ohne Grenzen drauf. Das sind zwei Hände von zwei verschiedenen Personen mit einem Auge dazwischen. Wir geben Hände zum Sehen. Und da kommen natürlich viele Erinnerungen zurück von den 19 Jahre Tibet, die wir da erleben durften.
Wie sieht denn deine Tasse aus? Welche hast du mitgebracht?
Also meine Tasse ist eine Kantari-Tasse und da steht ganz groß drauf, Spread the Spice. Und ich denke, das sagt sehr viel. Das sagt auch viel über uns aus. Also was meinen wir mit Spread the Spice? Man kann es kaum ins Deutsche übersetzen, die Würze verbreiten, funktioniert nicht. Aber Spread the Spice bedeutet natürlich wirklich irgendwo dieses, die Frechheit zu verbreiten, etwas wagen zu dürfen. Das, denke ich, hat ganz viel mit Spread the Spice.
Das hat wahrscheinlich auch mit der Kantari an sich zu tun. Ich habe gelesen, das geht ja eigentlich auch mit Chili, ne? Und wahrscheinlich ist das auch eine Anspielung darauf, dass sie auch die Schärfe oder die Würze sozusagen der Chili, also Kantari letztendlich auch zu verbreiten. Wir reden ja gleich nochmal über das Projekt ein bisschen in die Tiefe, aber vielleicht nochmal so ein bisschen mehr zu dieser Geschichte, dass ihr einfach losgezogen bist, du erstmal losgezogen seid, du bist Backpacking gewesen. Das heißt, du warst ja jetzt auch nicht dem abgeneigt, erstmal dem Reisen an sich oder irgendwie der Ferne, aber es ist ja trotzdem schon mal eine Entscheidung zu sagen, komm, ich bleibe jetzt in einem Land und dann auch noch im Land wie Tibet, was ja ein sehr besonderes Land ist, definitiv. Wie war das denn damals dann für dich, zum Beispiel mit deinen Eltern oder mit irgendwie dem ganzen Familiären? Ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch schwierig ist, am Anfang erstmal gucken, wie überlebe ich jetzt, ne? Also wo kommt jetzt das Geld her, einfach nur für den Alltag?
Genau, das also spannend war das schon, weil ich habe vorher schon viel gereist. Ich habe in Afrika war ich unterwegs und Schulen gebaut und viel Elend auch gesehen. Das war auch für mich ein bisschen ein Trieb zu sagen, ich möchte was machen, was ein bisschen mehr um sich hat. Und
kannst du das bauen? Also hattest du das sozusagen?
Ja, ich habe vier technische Studien gemacht und als Sabrina dann sich dann entschieden hat mitzugehen, war meine Mutter natürlich sehr traurig. Die hatte mich schon irgendwie in Zukunft gesehen mit der Tochter von dem Apfelbauer im Nachbardorf. das ist halt nichts geworden natürlich. Und
dann eine Deutsche.
Eine Blinde und dann noch nach einem Land, von sie nie gehört hat. Das war schon nicht ganz ohne. Aber dann ein halbes Jahr bin ich dann zurückgekommen, habe ich einen Fehler gemacht. Wir hatten dann eine Broschüre gemacht, was wir in den nächsten 4 Jahren machen wollten. Und die hatte ich dann auf dem Tisch liegen lassen unten. Und wir haben eine Bäckerei. meine Mutter ist immer früh auf und dann, ich war morgens um 5 wach und habe gedacht, oh, der Flyer, der liegt ja da, und da steht ja 4 Jahre drin. Das hatte ich meiner Mutter natürlich nicht erzählt. Sie hat gesagt, wie lange bleibt ihr denn? Ja, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr. Und dann bin ich nach unten und da saß sie, hat sie geweint und, oh Gott, also ja, und du gehst weg und wir sehen dich nicht mehr. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, mehr Kontakt mit ihr gehabt als meine Geschwister, die in Holland gewohnt haben, weil wir wöchentlich mit einem Faxmaschine damals noch, und nachher, meine Mutter hat auch extra E-Mail noch gelernt und dann gab es natürlich das Videoanrufen, also das war dann irgendwie wieder in Ordnung. Aber ich bin froh, dass ich die Entscheidung damals gemacht habe, weil ja, sonst säßen wir heute auch nicht hier.
Ja, ja, ich kann es gar nicht sehr, sehr nachempfinden, das war bei mir ähnlich. Also ich habe einen Freiwilligendienst erstmal nach der Schule gemacht und das war auch sehr, sehr abgeschieden durch eine Regenwaldgemeinschaft in Costa Rica und ich habe dadurch mehr Kontakt fast gehabt dann mit meiner Mutter als später vielleicht im Studium. Genau, das stimmt. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wie war es bei dir? Hat man sich da Sorgen um dich gemacht, dass du einfach losziehst und...
Nee, ich habe, glaube ich, ziemlich abenteuerliche Eltern. Also zumindest meine Mutter, die hat, als sie selber noch jung war, da ist sie in die Türkei gegangen mit 20, 21. Das war ja 61 oder 60, ne? Und sie ist da in die Türkei gegangen und hat islamische Kunst studiert in Ankara und ist dann wollte dann gerne Moscheen vermessen. Und damit sie überhaupt in diese Moscheen rein konnte, hat sie sich als Mann verkleidet.
Was?
Und ist da durch diese seldschukischen Moscheen da durch Ostanatolien gereist. Und diese ganzen Geschichten, das fand ich so spannend früher, dass ich gedacht habe, sowas möchte ich selber erleben. Also von daher war mir das so ein bisschen mitgegeben. Nur als ich dann blind wurde, dann hatte ich eigentlich keine Role Models mehr. Also es gab für mich, also, oder ich kannte keine Blinden, die so auf eigene Faust einfach losgezogen sind. Und das war ein bisschen traurig. Und dann habe ich nachher gedacht, naja gut, wenn es das nicht gibt, dann muss ich das jetzt selber auf die Beine stellen oder ich muss mich selber ins Ausland schicken.
Das finde ich ist jetzt ein gutes Stichwort, um mal aus der Teepause rauszukommen. Wir müssen über Kantaris sprechen und du legst, finde ich, auch ein bisschen eigentlich schon den Finger in die Wunde ein wenig, denn ich bin jetzt jemand, der selber eine NGO gegründet hat, der viel zu tun hat. Natürlich, das Good News Magazin ist eine Plattform für ganz viele Organisationen, die Gutes tun wollen oder Gutes tun, die sich für die Umwelt engagieren, sozial engagieren und so weiter und so fort. Aber eine Kritik, die wir natürlich heute sehen, gerade dann, wenn es darum geht, im internationalen Kontext zu arbeiten, die ich auch sehr berechtigt finde erstmal, ist zu sagen, ja, eigentlich das, was du eben als positiv dargestellt hast, nämlich zu sagen, hey, diese Naivität, dieses wir machen einfach mal und ich lasse mich da jetzt erstmal nicht in meinen Träumen bremsen, kann ja auch so ein typischer Fall sein von so dieses White Savior zum Beispiel, ne? Dass man sagt irgendwie, ganz in afrikanischen Ländern ganz besonders in dem Kontext sagt, okay, weiße Menschen gehen hin und wollen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ghanaischen Lehrern erklären, wie man Schule macht zum Beispiel.
Mir wird das natürlich öfter mal gesagt, ja, da kommst du so als Langnase da nach Tibet und erzählst den Leuten, was sie bitteschön zu machen haben. Aber ich kam mit einer Wut nach Tibet und ich kam mit dieser Wut, dass man als Sehender den Menschen, die blind sind, nichts zutraut und dass Blindheit immer als eine Behinderung angesehen wird. Und ja, das ist natürlich in Tibet dann umso mehr mir aufgestoßen. Da war es dann nicht nur eine Behinderung, sondern dann auch noch eine Strafe. Und von daher habe ich mich eigentlich, und so sehe ich das auch von den Kindern, die tibetischen Kindern haben mich nicht als die Ausländerin, die Langnase gesehen, sondern ich war eine von ihnen. Und es war vielleicht nicht ganz eine von ihnen, aber trotzdem, ich bin relativ gleich behandelt worden, wie sie auch, ne? Also man ist mir mit den gleichen Vorurteilen begegnet, wie unseren Kindern auch. Und ich denke, da ist auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, den wir verfolgen. Change from within. Also praktisch eine Veränderung von innen heraus, die eventuell durch existenzielle Wut passieren kann, die durch natürlich auch Passion passieren kann, aber die zumindest eine Veränderung ist, die nicht von außen, also nicht top-down passiert. So, ich bin jetzt der Sehende, der den Blinden mal erklärt, wie was er tun kann und was er nicht tun kann, sondern die wirklich aus der Innensicht herauskommt. Und das heißt natürlich nicht, dass nur Blinde etwas für Blinde tun können, aber es muss immer im Zusammenspiel laufen. Es muss also sagen wir mal so, Hand in Hand sozusagen. Ne? Also wenn Sehende etwas für Blinde tun, sollten sie das bitteschön immer tun, indem sie sich mit Blinden Menschen und zwar mit blinden Visionären verbinden oder verbünden und dann etwas gemeinsam aus der Taufe heben. So, und da ist eigentlich die Wiege, würde ich mal sagen, von Kantari. Bei Kantari geht es eben genau darum auch. Wir können nicht Menschen in einer anderen Kultur erklären, wie sie bitteschön ihre Gesellschaften zu regeln oder ihre Probleme zu lösen haben. Bei uns geht es überhaupt nicht darum, dass wir ihnen Lösungen an die Hand geben. Die Menschen, die kommen zu uns mit den Problemen, die sie natürlich erlebt haben, in erster Hand erlebt haben. Also wir gucken auch ganz, ganz klar auf die Geschichte der Menschen, auf die Krisen, die sie bewältigt haben. Und sie kommen mit Lösungen. Klar, natürlich haben wir viele Fragen. Nicht nur wir, sondern auch die anderen, die Teilnehmenden haben viele Fragen. Die kommen aus vielleicht Nachbarländern oder aus ganz anderen Kontinenten. Wir haben alle viele Fragen und wir sind auch kritisch. Aber es geht uns wirklich ganz, ganz stark darum, die Lösung muss von den Menschen selber herkommen. Und sie darf nicht von anderen oktroyiert werden sozusagen oder einen eingeredet werden. Oh, das klappt doch hier wunderbar, warum klappt das nicht bei euch? Wenn sie das selber so sehen, dann ist das in Ordnung. Aber wir glauben, Veränderung kann nicht bewirkt oder erwirkt werden oder erschaffen werden, wenn jemand von außen kommt und sagt, so, mach das jetzt mal so oder mach das jetzt mal so. Ich habe eine Analogie, vielleicht erkläre ich die mal. Mir ist das sehr aufgefallen, als ich blind geworden bin und ich gerade gelernt habe, mit dem Stock eine Straße zu überqueren oder überhaupt mich mit dem Stock fortzubewegen. Ne? Also man hat den Stock ja so in der Hand und macht dann so eine pendelnde Bewegung und damit kann man dann eben erfühlen, was da vor einem auf dem Gehweg oder eben auf der Straße ist. Und ja, ich habe auch gelernt, wie man zum Beispiel Verkehr analysiert, einfach nur durchs Hören. Und ich stand dann manchmal so an der Straße und hörte einfach nur auf diesen Verkehr an einer Kreuzung, hörte, welche Autos jetzt Vorfahrt haben und welche stehen bleiben, um mich einfach zu orientieren. Und dann passierte es mir ganz oft, da hast du nicht gesehen, kommt eine Hand aus dem Nichts und schiebt mich über die Straße. Und manchmal war ich so perplex, dass mir erstmal gar nichts eingefallen ist. Und mitten auf der Straße drehe ich mich zu diesem Menschen um und sag, Entschuldigung, ich wollte da gar nicht hin. Und dann ganz plötzlich geht die Hand verloren oder die Hand verschwindet und ich stehe mitten auf der Straße. Und das ist genau das, was vielen, vielen Menschen in Ländern wie in afrikanischen Ländern, in asiatischen Ländern, in vielleicht auch südamerikanischen Ländern passiert. Man schiebt sie über die Straße, ohne überhaupt zu fragen, ob sie dahin wollen. Und wenn sie dann sich vielleicht beschweren oder sagen, hey, wait a minute, ich will da überhaupt nicht hin, dann wird man auch noch ungnädig. Entweder verschwindet man ganz oder man fühlt sich auf die Füße getreten. Und ich denke, das ist eine Art der Entwicklungszusammenarbeit, die ich absolut nicht will. Und ich denke, wir müssen unbedingt alle gemeinsam was daran tun. Dass wir zusammenarbeiten müssen, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich das nochmal ein bisschen so zusammenfasse, verstehe ich das so, dass natürlich eigentlich diese Neugier und die Naivität am Anfang und vielleicht ja auch Lust natürlich auf eine andere Kultur, auf andere Länder überhaupt dazu geführt hat, dass man erstmal aufmerksam wird und für Probleme. Ich finde das ja auch ganz spannend, weil es natürlich klar ist, dass man auch nur, wenn man auch andere Dinge erlebt, in der eigenen Kultur, ne, auch im eigenen Land überhaupt teilweise erstmal erkennt, was hier vielleicht gut und schief läuft und so weiter und so fort. Und sozusagen, ihr hattet also dann eigentlich die Inspiration und bei dir war es natürlich nochmal eine ganz persönliche Motivation zu sagen, ich habe ja selber die Wut im Bauch, ne, ich habe ja selber erfahre Diskriminierung oder beziehungsweise schwierige Dinge als blinde Person und deswegen hast du natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive darauf, was dann passiert in einem anderen Land, in dem Fall in Tibet. Und hast dann eigentlich dir überlegt, was kann ich jetzt vielleicht machen? Und jetzt, wenn wir jetzt aber eben springen zu Kantari, was es heute ist, Paul, kannst du uns mal wirklich von Pike auf, wer euch nicht kennt, erklären, was ist überhaupt jetzt Kantari heute? Und was ist sozusagen die Kern- Aufgabe von Kantarik?
Wir haben in den letzten 16 Jahren haben wir 303 Changemaker aus 57 Ländern ausgebildet. Ja. Da sind schon über 195 Projekte aus entstanden und die erreichen täglich zwischen 50 und 60.000 Menschen, die davon einen Nutzen haben. Also die Leute kommen ja selber mit ihrer eigenen Ideen, Projektideen. Was sie aber alle verbindet, ist, dass sie selber etwas durch oder überlebt haben. Und es ist natürlich, wir haben damals überlegt, was hätten wir gebraucht, als wir damals angefangen haben in Tibet. Wir sind ja beide, ich bin Techniker, Sabrina war Dropout von der Uni, ne? Und was hätten wir damals gebraucht? Was wäre für uns günstig, also gut gewesen, das Projekt leichter zu starten in Tibet? Jede Organisation, der Name sagt schon, muss organisiert sein. Und um eine Organisation zu starten, muss man offiziell registriert sein. Man braucht ein Mission, Vision. Es gibt Buchführung, braucht eine Webseite, einen guten Namen. Und das sind eigentlich alles Teile, die jeder von denen braucht. Ob man jetzt mit Menschen mit Albinismus arbeiten, die ja in Ostafrika teilweise ermordet werden, zerstückelt und Körperteile verkauft als Glücksbringer. Das passiert immer noch heutzutage. Oder ob man sich gegen Frauenbeschneidung einsetzt, FGM. Oder ob man ein Projekt für Behinderte starten möchte. Also alle müssen erstmal diese Basis, diese Fundierung haben, worauf sie ihre Projekte bauen können. Und wir haben gemerkt, dass in der Entwicklungshilfe oder viele NGOs, die werden gestartet von Menschen wie Sabrina und ich, sehr spontan und irgendwann macht man einen Fehler und man ist weg vom Fenster, weil man einfach nicht die Basis hat. Und ich glaube, das ist, was wir bei Kantarik machen. Und wir werden, also bei Kantarik wird dafür gesorgt, aber sehr kritisch auch. Wir stellen sehr, sehr viele Fragen. Wir lassen die Leute erleben, was es bedeutet, Fehler zu machen. Also aus dem Fahlen lernt man ja am besten. Und das ist insgesamt ein einjähriger Kurs. Der ist aufgeteilt in 2 Monate online, fangen wir erstmal an und dann kommen die zu uns nach Südindien. 7 Monate gibt's dann auf dem Campus ein Programm und dann gibt's noch 3 Monate als Startup, wo die von Peers, also von andere alte Kantaris begleitet werden in deren Ländern, damit sie dann ihre Organisation registrieren, starten und anfangen können.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es einfach so, dass ihr gesagt habt, ihr hattet so viele Herausforderungen, Probleme in Tibet, als ihr selber was verändern wolltet, ihr, ne, Changemaker in Menschen, die was verändern wollen, die was bewegen wollen in der Welt, die vielleicht auch, wie du am Anfang gesagt hast, Sabrina, Wut im Bauch haben. Und das ist aber bei euch jetzt völlig egal. Ich meine, sowas Ähnliches gibt es ja in Deutschland zum Beispiel auch. Dann ist das oft vielleicht ein Programm, wo die Regierung das bezahlt. Und dann musst du natürlich auch in Deutschland einen Wohnsitz haben, um es dann machen zu können. Bei euch ist das aber an alle Menschen gerichtet, egal wo auf der Welt im Grunde genommen, dass du sagst, wenn Leute was bewegen wollen, dann können sie sich bei euch bewerben. Wo macht ihr das?
Südindien, Kerala.
Ja.
Trivandrum, an der sehr schönen Campus. Der war der zweitgrünste Campus in India, ist da gekürt worden in 2013. Es kommen jedes Jahr um die 3.000 bis 4.000 Architektstudenten, die schauen sich den Campus an. Wir sagen auch immer, es gibt kein Copyright, es gibt ein Right to Copy, bitte Copy. Und wir sind direkt am See. Es ist ein traumhafter Ort. Und wir haben den bewusst so gewählt, weil wir arbeiten ja mit Leuten, die kommen aus Kriegsgebieten und wir wollen ihnen ein sicheres Umfeld geben, dass sie sich um nichts kümmern müssen, nur das Studium.
Das heißt aber, man muss sich wirklich vorstellen, da eine Person aus Angola zum Beispiel jetzt hier im letzten Durchlauf sagt, ich möchte wirklich was verändern und ich gehe wirklich 7 Monate nach Kerala, nach Indien, lebe dort gemeinsam mit anderen Changemakern zusammen vermutlich.
Genau. Ja.
Ja, und bin dann wirklich 7 Monate da komplett, tauche da komplett ein und lasse mich darauf ein, mich ausbilden zu lassen und mitzuwirken daran, die Idee weiterzuentwickeln.
Genau, und dann geht's noch 3 Monate im Anschluss, dann geht's nach Hause und dann ist, also es ist ein ganzes Jahr von April bis Ende März. Die letzten 3 Monate, die sind darauf basiert, dass sie zurückgehen ins eigene Land, wenn sie noch nicht registriert haben, dass sie dann das in diese 3 Monate machen und dass sie einfach ihr Projekt starten. Und dabei kriegen sie Hilfe von Mentoren. Und das sind die Mentors, das sind dann Leute aus deren hauptsächlich eigenen Ländern, die schon mal bei uns waren und ihre Projekte schon gestartet haben. Sie brauchen ja das Rad nicht neu erfinden. Sie können dann auf deren Erfahrungen schon mal bauen. Und bei den meisten klappt das.
Wie sieht das Programm denn dann konkret aus dafür, auf das man sich bewerben kann, Sabrina?
Also es geht bei uns wirklich um Experiential Learning, also Lernen durch Erfahrung. Und nur dann können wir das wirklich zuschneidern zu all den verschiedensten Projekten. Also wir haben ja wirklich Projektthemen, die gehen, da geht es um alternative Bildung, Frauen-Empowerment, Behinderten-Empowerment. Also es geht um Umweltprojekte, Wasserprojekte, Wiederaufforstungsprojekte. Also es gibt unglaublich viele, viele, viele verschiedene Projekte, auch ganz viele Friedensprojekte, Friedensinitiativen. Also alles Themen, von denen wir natürlich überhaupt keine Ahnung haben. Also daran siehst du schon, bei uns geht es nicht um das Thema an sich. Sie kommen als Experten ihrer Themen. Und sie müssen auch diese Expertise mitbringen. Also wir wollen schon auch, dass sie eben selber forschen und überlegen, warum mache ich das? Und das sind die ersten Ansätze. Also sie müssen sich erstmal mit diesem Problem auseinandersetzen und das Problem sehr, sehr gut kennen. Und sie müssen sich auch überlegen, wer sind denn überhaupt diejenigen, die benefiten oder die einen Benefit von ihrem Projekt haben werden. Und meistens, und das wollen wir gerne auch, dass sie eigentlich Teil dieser Beneficiary Group sind. Also, dass sie sich zurückversetzen könnten und sich selber eigentlich eine Flaschenpost schicken könnten und sagen könnten, also wenn ich jetzt in dieser Umgebung so und so alt gewesen wäre, hätte ich das und das gebraucht, hätte ich das und das benötigt, um auf die Füße zu kommen. Und und dann geht es um die Solutions. Wenn Sie das Problem wirklich sehr, sehr gut kennen, dann geht es darum, was sind denn eigentlich die wirklichen Lösungen? Was fehlt denn? Und dann kommen Sie langsam aber sicher durch eine Waschmaschine. Wir nennen das die Waschmaschine. Und manchmal kommen Sie sehr schnell durch diese Waschmaschine und manchmal dauert es ein bisschen länger. Und da werden wirklich Ihre Konzepte durchgewalkt und in Frage gestellt und wieder auseinandergerupft. Und zwar nicht nur von uns oder gar nicht von uns, sondern hauptsächlich auch von den Co-Teilnehmenden, die dann dabei sind. Dieser Austausch ist ein ganz, ganz wichtiger Austausch. Und wenn dann diese Waschmaschine durchlaufen ist, dann kommen die ganz oft mit ganz tollen Ideen. Diese Lösungen werden dann weiterhin ausgebaut und das durch diese 7 Monate.
Also die werden weiter ausgebaut. Vielleicht auch noch mal einmal vorher gefragt. Vielleicht, Paul, kannst du mir das auch noch mal ganz kurz erzählen? Wie ist überhaupt der Bewerbungsprozess? Also weil es gibt ja bestimmt ganz viele Menschen, geniale Köpfe, die viele Lösungsansätze haben. Also das weiß ich durch meine Arbeit alleine schon, dass es die gibt. Das ist dann so, wer bewirbt sich dann und nach welchen Kriterien wählt ihr erstmal aus, wer genommen wird? Und dann im zweiten Punkt, was wird dann zeitlich konkret mit denen gemacht? Also inhaltlich habt ihr das ja schon ein bisschen erklärt, aber wie geht's dann weiter?
Also soll ich jetzt erstmal auf den Verfahren, auf dem Intake-Verfahren? Ja. Wir haben in der Vergangenheit Werbung gemacht eigentlich ist die Mund-zu-Mund-Propaganda meist erfolgreiche. Es gibt viele Pockets, also Zimbabwe, Kenia, Nigeria, also wo viele Leute dann herkommen, die haben von anderen über den Kurs gehört und melden sich dann an. Wir haben gerade jetzt in der letzten Woche über 120 neue Anmeldungen bekommen. Es gab bei Funds for NGOs, die haben irgendwie unsere gesehen, dass es einen Deadline gibt, haben das publiziert und plötzlich dann kommt es aus der ganzen Welt rein. Wenig aus Asien und auch wenig aus Südamerika. Das wäre super, wenn wir da ein bisschen mehr Zulauf hätten in Zukunft. Das Verfahren ist nicht leicht. Es ist nicht leicht reinzukommen. Es gibt ja viele, die sich anmelden. Wir haben über 2000 Registrationen. Das bedeutet, Leute haben sich erstmal angemeldet mit Namen und E-Mail-Adresse. Aber dann kommt das Formular, was sie ausfüllen müssen. Das ist der erste Schritt. Das ist ein 3-Schritt-Formular. Erste Seite ist einfach, Name, Land, Telefonnummer, aber dann bei der zweite wird schon ein bisschen schwieriger, da geht es um die Thematik, welches Problem möchtest du lösen, und in den dritte geht es noch mehr auf der persönlichen Ebene, warum bist du der Richtige, also es geht, und wir fahren da 4 Details. Wenn man da durchkommt.
Wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, ich habe da ein ganz, ganz tolles Projekt, ich kenne ganz tolle Menschen, zum Beispiel in Mexiko,
ja gerne,
und sagt dann, gerne. Sich anmelden, wo meldet man sich dann an?
Kantari.org. Also einfach und dann Admissions, das sieht man auf der Webseite, also kantari.org. Und das ist die erste Runde, ist dann das Formular. Zweite Runde ist ein Intake-Interview mit dem Intake-Koordinator. Das ist ein erstes Kennenlerngespräch. Da schauen wir ein bisschen, wie ist das Englisch, das Englisch-Level, haben Sie selber geschrieben? Das wäre wichtig, dass Sie es nicht von jemand anders geschrieben haben. Dann kommt wenn man dadurch kommt, dann gibt's ein Essay. Also wir, manche Leute sind stark in Kommunikation, also verbaler Kommunikation, andere sind stärker im Schreiben. Und dann kriegen wir auch ein bisschen mehr, wie das Englische ist. Wenn sie dadurch kommen, dann geht es um den wichtigsten Schritt, das ist der Psychologe. Also wir haben, das ist der vierte Schritt. Sehr wichtig, weil wir arbeiten natürlich, also viele Leute, die was bewegen wollen, sind Leute, die selber etwas durch oder überlebt haben. Das ist ein kleines Beispiel. Solange aus Kamerun ist mit 14 vergewaltigt worden, mit 16 nochmal, ist schwanger geworden, hat dann den Vergewaltiger also bei der Polizei anzeigen wollen. Das hat nicht geklappt. Es gibt ja keine Polizei. Es gibt nur die Elders. Es gibt ein Kriegsgebiet, ne? Und die Elders haben dann gesagt, ja, da muss der Vater bei dem Kind leben. Dann hat sie 2 Jahre lang mit dem Vergewaltiger leben müssen. Und sie sagte, ich möchte Rape, also Vergewaltigung. Das darf nur noch ein Wort sein im Wörterbuch. Das darf nicht mehr praktiziert werden. Das ist, wo sie rangeht. Aber da ist natürlich wichtig, dass wir wissen, wenn sie zu uns kommt, dass sie ihr Traumata schon hinter sich hat, dass sie das verarbeitet hat, weil wenn Leute bei uns kommen und sind noch im Trauma, es ist kein Ort für Heilung, für Healing. Es ist ein Ort für Lernen. Und das ist natürlich wichtig. Und ein Psychologe geht dann mit denen ins Gespräch und schaut, ob das, inwieweit das hinter denen ist. Das ist
ein ganz schön weitlaufendes Verfahren, logischerweise. Was ist denn das sozusagen das Ziel, was Sie bekommen? Also ihr habt ja schon inhaltlich erzählt, dass Sie sehr viel Unterstützung bekommen. Wie sieht das dann konkret aus, das Programm?
Also es gibt noch 2 Schritte, weil dann wissen die Zuhörer, was alles noch kommt. Also wenn man Psychologen war, dann ist es noch nicht vorbei. Da gibt es ein Catalyst-Interview, also ein Interview mit den Catalyst. Die sagen, das ist ein Team und die sagen dann, okay, den nehmen wir oder nehmen wir nicht. Dann gibt es noch eine praktische Runde, weil bis jetzt ist es nur reden und was tun. Praktische Arbeit, wenn sie dadurch kommen, sind sie selektiert. Wir haben in der Vergangenheit gemerkt, dass manche Leute kalte Füße kriegen, gerade bevor der Kurs anfängt. Und dann hauen sie ab oder sagen sie ab. Und das ist natürlich für uns nicht okay, weil dann bleibt ein Sitz leer. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das am besten jetzt also ähnlich oder gleichstellen für alle, die sich bewerben. Und dann sind wir auf der Idee gekommen mit einer Kaution. Also das ist ein Caution Deposit und das ist $750. Der muss im Vorhinein überwiesen werden. Das ist natürlich für viele Leute, die aus Ländern kommen, die nichts haben, ist das viel Geld. Allerdings, wenn die ein Projekt starten wollen, was sie ja wollen, müssen sie mehr als $750 zusammenbringen, um überhaupt ein Projekt starten zu können. Und wenn sie jetzt schon aufgeben in diesem Stadium, dann sind es vielleicht auch nicht die richtigen. Die kriegen sie aber zurück. Ist ja eine Kaution, die kriegen sie in drei Stufen wieder zurück. Also im Teil von dem Kurs vorbei, 250, Ende vom Kurs auf den Campus, also das ist Ende Dezember, kriegen sie nochmal 250 und dann Anfang April, wenn der Kurs ganz vorbei ist, die 12 Monate, dann kriegen sie das letzte Teil, wenn sie alles natürlich gut durchstehen.
Genau, und jetzt ist dieses sehr, sehr ausführliche Verfahren sozusagen der Auswahl. Das heißt, das werden jetzt nicht Leute unterstützt, die einfach irgendwie eine lose Idee erstmal haben, sondern geht wirklich an Menschen, die sehr viel vielleicht erlebt haben, die wirklich viel, viel Feuer in sich haben, die unbedingt was bewegen wollen, die dadurch auch bereit sind, so viele Schritte quasi zu durchgehen. Und was bekommen Sie dann im Gegenzug in dem Changemaker-Programm, Sabrina?
Sie bekommen eigentlich einen virtuellen Backpack mit ganz, ganz vielen Tools. Sie bekommen keine Lösung, die müssen Sie sich selber überlegen, aber Sie bekommen Tools, also praktische Schraubendreher und was weiß ich auch immer, aber alles virtuell. Also zum Beispiel, wie finde ich die richtigen Donors? Wie treibe ich meine Spenden ein, ne? Oder wie mache ich Fundraising? Wie mache ich Accounting? Also oder ein gutes Budget, Projektplanung, dann Reden halten, Marketing, also Marketing im Sinne von Projektmarketing, also wie finde ich meine Beneficiaries dann auch natürlich, ne? Oder meine Partner. Wie mache ich eine Webseite? Also es gibt wirklich um die 120 Tools, die Sie bekommen und die Sie eigentlich erlernen.
Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage an Sabrina, an dich. Was sind denn vielleicht so bestimmte Projekte, die ihr noch mal nennen könnt, die daraus entstanden sind? Also konkret, wir hatten ja ein Projekt jetzt eben schon gehört, eine Person, die sich auf Basis auch eigener Erfahrung dafür einsetzt, Vergewaltigungen zu bekämpfen oder dass so sich das Ziel setzt, dass es gar keine mehr gibt in Ihrem Land. Gibt es noch andere Beispiele, die euch sehr im Kopf bleiben, sehr präsent sind, Sabrina?
Oh, es gibt ganz viele Beispiele. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Aber es gibt zum Beispiel einen jungen Mann, der als Kind von Kony entführt wurde. Also Kony ist ein Terrorist, der Kindersoldaten oder Kinder zu Kindersoldaten gemacht hat in Uganda. Sehr, sehr viele, 20.000 Kinder hat er entführt. Und er war einer dieser Kindersoldaten, aber auch nur für eine ganz, ganz kurze Zeit. Er hat sich geweigert, Menschen zu ermorden. Er konnte es nicht, er wollte auch nicht, er wollte da nicht mitmachen. Und er wusste ganz genau, dass er dann selber ermordet würde. Und zwar sollte er eine behinderte Frau mit der Machete ermorden, einfach als eine Art Übung, ne, um eine Killermaschine zu werden. Und er hat sich geweigert und dann haben sie ihm gesagt, ja gut, dann weißt du ja, was dir blüht. Und dann ist da ein anderer 17-Jähriger mit ihm in den Wald gegangen. Und er hat es so erzählt, wie er dann auf den Schuss gewartet hat. Und er kam nicht. Und dann hat er gesagt, Mensch, schieß doch einfach. Und dann hat er mitbekommen, der andere 17-Jährige hat furchtbar geweint und hat gesagt, ich kenne deinen Vater. Das funktioniert nicht. Du kannst, ich kann dich nicht erschießen. Er ist entkommen. Er hat dann gesagt, schieß mir in den Fuß, damit die Leute denken, dass du mich erschossen hast. Und er ist entkommen und ist dann auch gefunden worden. Und diese Geschichte mit dieser behinderten Frau, die hat ihn dazu bewogen, Lehrer zu werden für behinderte Menschen und hat einmal Sign Language, also Gebärdensprache gelernt und auch Braille gelernt und hat sich sehr mit dem Schicksal von physisch behinderten Menschen auch auseinandergesetzt. Und sein erstes Kind wurde taub, also wurde hörgeschädigt oder vollkommen taub durch eine Malaria-Erkrankung. Und dann hat der Typ ist ein sehr positiv denkender Mensch, der hat dann gesagt, ja verdammt nochmal, also das ist doch unglaublich gut, dass mir das passiert, dass ich der Vater bin, weil ich kenne ja schon Gebärdensprache. Und genau das haben sie ihm unheimlich übel genommen. Dann haben sie, ist die Frau, die ist dann, hat ihn dann mit dem Kind alleine gelassen. Und er hat eine Schule gegründet später, nachdem er bei Kantari war. Und zwar nicht eine Special School, sondern eine Very Special School für Kinder mit und ohne Behinderung. Und er sagte, er sieht nicht den Unterschied, er sieht einfach nur, dass diese Kinder unterschiedliche Arten haben zu lernen. Und er hat ein ganz, ganz tolles Curriculum auf die Beine gestellt und hat also praktisch die Kinder in verschiedene Lerngruppen gegliedert, also die visuellen Lernenden und die auditiv Lernenden und die kinästhetisch Lernenden. Und so spielen die Behinderungen letztendlich überhaupt keine Rolle mehr. Und wir hatten zwei Katalysatoren, oder also wir nennen die Katalysatoren, das sind unsere Trainer, die sind dann dahin gegangen und die haben beide gesagt, also wenn sie noch mal in eine Schule gehen sollten oder hätten gehen müssen, dann hätte es diese Schule sein müssen. Und so kommen ganz, ganz unterschiedliche Projekte aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen Anschauung werden hergestellt oder werden praktisch ins Leben gerufen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.
Mir gefällt das auch sehr, sehr gut. Ich finde es sehr inspirierend, sehr beeindruckend, weil es wirklich ein anderer Ansatz ist und ein, finde ich, sehr authentischer. Wir werden alles in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, wo man vielleicht sich dann auch nochmal weiter andere Projekte, andere Stories, andere Geschichten anhören kann. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt, bei mir, in meiner Küche hier, davon zu berichten. Das sind beeindruckende Projekte. Und würde jetzt auch alle, die zugehört haben, ganz herzlich einladen wollen, sich Kantari mal anzugucken. Vielleicht kennt ihr ja Leute, die wahnsinnig berührendes, bewegendes oder bewegen wollen, sage ich mal, in der Welt. Dann meldet euch bei Kantari. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke auch.
Paul.
Danke auch.
Vielleicht noch ein allerletzter Aufruf, wenn noch jemand da draußen ist, der ein paar Euro übrig hat. Bei euch kann man, glaube ich, auch spenden. Ne? Die Projekte wollen finanziert werden. Genau, das wollen wir natürlich nicht auslassen. Ach, und bevor ich Ärger kriege von meiner Aufnahmeleiterin, wir haben natürlich das Printmagazin zum Thema Frieden raus. Das Good News Magazin Wege zum Frieden, unser aktuelles Magazin. Und ihr tut uns natürlich und unserer Arbeit beim Good News Magazin einen Riesengefallen, wenn ihr uns auch ein Abo da lassen wollt. Also danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr zwei.
Tschüss. Tschüss.